Wozu Rüstung? Wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, weil es der Marc schon einleitend gesagt hat, ein kleines Wortspiel oder eine kleine Wortvermengung. Wozu? Zur Rüstung. Und das handelt die Predigtserie, eine Vierer-Gottesdienstserie bis zu den Sommerferien, wo wir miteinander werden eintauchen und darüber nachdenken. Die meisten von uns kennen die Aussage «gut gerüstet». Die kommt aus einer Zeit von Krieg und Rüstungen und hat bedeutet, dass jemand eine umfassende Rüstung getragen hat, die ihn für den Kampf ausgerüstet und für die Verteidigung geschützt hat. Heute kennen wir das Wort noch als Redewendung für Menschen und Situationen, wo man eben einfach gut ausgestattet ist, um für bestimmte Zwecke, wie es da auch heisst, die können zu erfüllen, Aufgaben zu bewältigen oder sich Situationen können zu stellen. Meine Großeltern haben Bauern. Die einen im Zürcher Wieland, in Martalen. Die anderen haben einen Pachtbetrieb im Dettnau, ganz in der Nähe, wo einige von unseren Kindern wohnen. Den gibt es heute nicht mehr, dort stehen lauter Wohnungen. Aber mein Großvater, der hat noch gemolken. Und vor dem Melken hat er angerüstet. Das bedeutet, dass er die Kuh aufs Melken vorbereitet hat, hat das Uter massiert, sodass der Innendruck im Uter angestiegen ist, sodass das Melken begünstigt worden ist. Anrüsten. Vielleicht sagt ihr Kriegen nichts, vielleicht sagt ihr der Kuhstall nichts, vielleicht kommt es dir eher in der Küche entgegen, wenn es ums Gemüserüsten geht, oder vielleicht ein bisschen edler und umfangreicher ausgedrückt um mise en place, das beinhaltet das Bereitstellen von allen benötigten Zutaten und Gewürzen sowie Arbeitsutensilien, die der Koch für einen optimalen Arbeitsverlauf auch braucht. Lauter Begriff, den wir heute kennen, der mit Vorbereitung, mit Zurüstung, Anrüstung zu tun hat, dass man gut vorbereitet, gut ausgerüstet, dass man fähig ist, die Aufgaben zu bewältigen, die anfallen und auf einem zukommen. Und genau um das geht es in dieser Serie, wo Zurüstung, wo wir miteinander in das Kapitel 4 vom Epheserbrief eintauchen. Der Paulus schreibt dort nämlich, wir haben es vorher schon gehört, jedem Einzelnen von uns hat Christus besondere Gaben geschenkt, so wie er sie in seiner Gnade jedem zugedacht hat. Das war der Vers 7 vom Kapitel 4. Jetzt könnte man fragen, wozu hat er denn die Gabe uns geschenkt? Wozu denkt er denn für uns Menschen? Paulus fährt weiter, dass diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst Zurüstung bekommen. Mit dem Ziel, dass die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Mich begeistert jetzt immer wieder neu, mit was für einer grossen Kelle der Paulus immer wieder mal angerührt hat und wirklich Wort und Aussagen gebraucht hat, Wahrheiten in den Raum gestellt hat, wo wir uns heute kaum mehr getrauen zu sagen. Aber wenn er dann von voller Einheit redet, gell, wo wir dazu gelangen sollen, einer Reife, deren Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle, dann finde ich das echt gigantisch. Wunderbar, erstrebenswert, voller Hoffnung, dass das in meinem und in deinem Leben sich so ereignen darf und so werden darf. Wir werden das miteinander anschauen, eintauchen, entfalten. Heute mit dem Schwerpunkt, mit dem Blickwinkel Berufung. Das ist Epheser 4, 1 bis 6. Dann wird es in einer Woche um Begabung gehen. Es wird dann im Juni noch um Befähigung gehen und um Bereitschaft. Heute Berufung. Die erste 6 Verse. Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte und ermahne ich euch, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat. Führt darum ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben, seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Seinen Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Die vier Briefe von Paulus, der an Philemon, der an Kolosser gemeint, an Philippa gemeint und an Epheser gemeint, die vier Briefe sind in der Theologie bekannt als die sogenannten Gefängnis- oder Gefangenschaftsbriefe. Man geht davon aus, dass Paulus die ungefähr im Jahr 60 nach Christus aus seiner Gefangenschaft in Rom herausgeschrieben hat. Und das macht dann auch oder erklärt dann auch die Aussage gerade zum Einstieg, wenn er sagt, als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist. Als einer, der aufgrund von seinem Glauben gefangen ist. Wo eine grosse Last, eine grosse Einschränkung in seinem Leben hat, aufgrund von seinem Glauben. Wo nicht das in Freiheit leben kann, wo er gern würde, an dies und jenes Ort hergehen, um das Evangelium von Jesus zu verkünden. Nein, er war zurückgebunden. Aufs Gefängnis in Rom. Als der Zurückgebundene, als der Gefangene, als der schreibe ich euch, denket dran, haltet es in Erinnerung, vergesset es nie. Es ist Gott, der euch zum Glauben gerufen hat. Es ist der lebendige Gott, der dich und mich in seine Gegenwart, in seine Nachfolge eingerufen hat. So wie Jesus auch zu seinen Jüngern gesagt hat, nicht ihr habt mich ausgewählt, sondern ich habe euch erwählt. Oder an anderer Stelle ist im Hirtenkapitel, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Oder wenn er schon Jahrhunderte zuvor seinem Volk Israel zugesprochen hat, durch den Prophet Jesaja, der sagt, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Der Paulus, der wird nicht müde, in seinen Briefen darüber zu lehren, immer wieder darauf hinzuweisen, den Menschen, der Gemeinde, der Kirche von Jesus in Erinnerung zu rufen, dass es Gott ist und nicht wir sind. Es ist seine Güte und nicht unsere Leistung. Es ist seine Liebe und nicht unser Verdienst. Es ist seine Gnade. Und nicht unser Vermögen. Die gesamte erste Hälfte vom Epheserbrief, Kapitel 1 bis 3, verwendet der Paulus dazu, den Kirche von Jesus aufzuzeigen, mit was für einer gewaltigen Güte, Gnade und Liebe Gott in uns Menschen am Werk ist. Wie wunderbar das ist, was es bedeutet, dass eben Gott ist und nicht wir. Dass Gott uns in seine Gegenwart zum Glauben gerufen hat und nicht wir eine besondere Leistung vollbracht haben. Ein kleiner Einblick ins Kapitel 1 hier. Wenn er sagt, ihn, den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, bitte ich darum, euch durch seinen Geist Weisheit und Einblick zu geben, so dass ihr ihn und seinen Plan immer besser erkennt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid worauf ihr hoffen könnt und welch unvorstellbar reiches Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Will Gott der Rüfende? Will Gott der Berufende, will Gott der Rettende, will Gott der Heilende, will Gott der alles zum Ziel führende Herr ist. Drum, so sagt der Paulus, sollen wir Gläubige ein Leben leben, wo unserer Berufung würdig ist. Darum lebt oder führt darum ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Vielleicht fragen wir uns an dieser Stelle relativ schnell, ja, wie soll denn das gehen? Was stellt er sich denn darunter vor? Was heisst denn das? Und in Epheser 4 wird Paulus das gerade direkt dann ausführen. Ein paar Sachen schauen wir heute Morgen schon miteinander an und den Rest dann eben, wie schon gesagt, in den weiteren Schritten dieser Serie. Dann nämlich, wenn wir seine Berufung angenommen haben, dann, wenn wir uns von ihm haben helfen und retten lassen. Denn wenn wir eingerufen sind in die Gemeinschaft von Gläubigen, dann sollen wir ein Leben leben, das dieser Berufung würdig ist. Ein paar Hinweise führt Paulus, wie gesagt, direkt an. Er sagt, keiner soll sich über den anderen erheben. Als nächstes sagt er, seid viel mehr als euch über den anderen zu heben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Der Berufung würdiges Leben zu leben, bedeutet also, dass wir im Miteinander uns demütig und in einer gesunden Demut ein- und unterordnen. Es bedeutet zweitens, dass wir einen liebevollen, gnadevollen Umgang haben miteinander. Es bedeutet als drittes, dass wir Einheit leben mitten in der Vielfalt von Menschen und Meinungen. Und bedeutet viertens gelebter Frieden. Jesus hat das Band des Friedens uns geschenkt. Wir können den Frieden zerstören. Wir können den Frieden nicht machen. Gott hat ihn in Jesus uns geschenkt, aber wir können ihn zerstören. Der vierte Punkt bedeutet, dass wir den Frieden leben. Den Frieden, der uns geschenkt ist. Diese vier Punkte haben eins Gemeinsames, nämlich das Miteinander. All diese vier Punkte haben mit dem Miteinander zu tun. Tragfähige Gemeinschaft, eins der Kernelemente, eine der riesigen Stärken, die die Kirche Jesu Christi in dieser Welt drin hat. Es gibt nämlich kein einsames Christsein. Leider gibt es sehr wohl einsame Christen. Aber aus Sicht der Bibel und wenn wir noch mehr fokussieren, aus Sicht vom Neuen Testament, gibt es kein Christsein, wo ich einfach nur für mich allein lebe. Erkennt mir Gott und nehmt mir seine Berufung an, dann hat das mit Zugehörigkeit zu tun. Zugehörigkeit zu dem einen Lieb Christi, zu seiner Gemeinde, zu seiner Kirche auf dieser Welt. Wenn wir uns von ihm helfen, wenn wir uns von ihm retten lassen, bedeutet das, wir sind ein Teil von seiner Kirche. Und Kirche bedeutet im Griechischen Ekklesia und das bedeutet wiederum die herausgerufene oder die zusammengerufene Gemeinschaft. Es hat also mit dem Miteinander zu tun. Glauben ist keine Sache, die einfach mich und meinen lieben Gott im Himmel betrifft. Ich habe das ja auch schon mal erwähnt, glaube an dieser Stelle. Es geht nicht einfach nur um mich, mich, meiner, mir, Herr segne diese vier, sondern es geht um wir, uns, unser Vater. Wir sind Teil vom Ganzen. Und ich bin überzeugt, diese Wahrheit, das ist eine Wahrheit, die gerade wir Menschen in der westlichen Welt, in Europa und vielleicht ganz besonders wir Christinnen und Christen da in der Schweiz wieder ganz neu sollen hören, vertieft darüber nachdenken und vielleicht auch ganz neu lernen leben, was das bedeutet. Ich glaube, es gilt, einen neuen Zugang zu finden zu einem Leben, das dieser Berufung würdig ist. Natürlich kann ich mit meiner ganz persönlichen Playlist zuhause in meinem Wohnzimmer wunderbar Lobpreis machen. Ich kann auch auf meinem Handy oder meinem Tablet habe ich Zugriff auf das gesammelte Wissen von der ganzen Welt, auch auf so viele biblische Wahrheiten und Kommentare, die ich immer und überall abrufen kann. Ich habe Predigten von den allerbesten Prediger und Predigerinnen irgendwo auf der Welt im Livestream mitverfolgen. Ich habe eine personifizierte Bibel-App, gell, wo mir den Tagesvers grafisch aufbereitet, serviert, sodass ich ihn einfach teilen kann. Ich habe einen Bibellesepläne, wo ich auf mich abstimmen kann und mir einfach helfen kann, sodass ich gut durch die Bibel komme. Und vieles von dem findet sehr oft eben in dem Ich, mich, meiner, mir Modus statt. Einzeln betrachtet sind die Sachen ja gar nicht schlecht, sondern sehr hilfreich und sehr gut an vielen Punkten. Aber wenn passiert, was anfangs letzter Woche in Spanien und Portugal passiert ist, wenn der Strom weg und das Licht aus ist, ist ganz vieles von dem, von jetzt auf nachher, auch aus. All die Zugriffe, die für mich so normal sind, all das Leben, das ich mir so eingerichtet habe, kann einfach so weg sein. Und ich merke schnell, wie hilflos ich in so einem Moment könnte erscheinen. Es braucht dann vielleicht nicht einmal einen Zusammenbruch vom Stromnetz. Es könnte auch sein, dass Einsamkeit meine Seele in der Tiefe überkommt. Weil ich vielleicht verlernt habe oder gar nie erlernt habe, was es wirklich heisst, echte Gemeinschaft zu leben. Hilfe zu geben, Hilfe in Anspruch zu nehmen, wie wir es gehört haben von der Rahel. Miteinander unterwegs sein, füreinander da sein. Dann kann es auf einmal dunkel und schwer werden in meiner Seele und in meinem Leben. Oder vielleicht, wenn mit zunehmendem Alter mein Lebensradius immer automatisch kleiner wird, weil vielleicht zuerst einmal irgendwann mein Beruf wegfällt und ich dann wahrscheinlich vielleicht noch recht dynamisch kann unterwegs sein und nochmal mir Sachen zu Gemüte führen und leben, die ich bis dahin so nicht konnte. Aber irgendwann ist es dann auch mit dem vielleicht fertig, denn irgendwann fallen meine Hobbys weg, weil ich es körperlich so vielleicht nicht mehr auf die Reihe bringe. Irgendwann fällt die Mobilität weg, weil ich vielleicht das Autobillett abgebe oder es mit dem Velo langsam heikel wird. Mein Radius wird immer kleiner und plötzlich habe ich allein da. Ohne Gemeinschaft. Nur ich für mich. Vielleicht warte ich, bis jemand vom Besuchsteam bei mir vorbeikommt. Vielleicht habe ich es gelernt, Gemeinschaft zu leben, Verbindungen zu knüpfen, auf andere zuzugehen, auch mal den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und anzuläuten oder vielleicht auch zu bitten und zu fragen, hey, wenn wir mal etwas zusammen machen, kommst du mal bei mir vorbei. Ich mag mich erinnern an etwa eine Unterhaltung mit meiner Mutter, wo sie noch gelebt hat, gell, Vati, wo sie manchmal gesagt hat, wir können auch mal wieder anrufen. Dann habe ich dann gesagt, die Telefonleitung ist in die Richtung genau gleich lang wie in die andere Richtung. Das ist jetzt Gehen und das Nehmen. Was mit mir zu tun hat, wie ich mich reingebe. Oder nur erwarte, dass mir gegeben wird. ich glaube, genau das ist etwas vom Genialsten, wo uns in der Gemeinde Jesu, in der Kirche Gottes begegnen darf, wo uns gegeben ist. Und zwar egal, in welchem Jahrhundert Weltgeschichte dass wir heranschauen, egal unter welchen Herausforderungen von Zeit und Kultur, Entwicklung und Gesellschaft die Kirche gerade war, der eine Punkt, das eine Gewaltige, das als Gemeinschaft in Jesus herausgerufen und zusammengerufene sein, kann etwas ganz Wunderbares sein. Wenn wir es miteinander leben, wenn wir uns miteinander darauf einlassen. Und das kann eine ganz grosse Gruppe sein oder es kann eine ganz kleine Gruppe sein. Es können blutjunge Menschen sein bis hundalte Menschen sein. Es können Fitte sein, Gebrechliche sein, Arme, Reiche, blitzgescheit, strohdumm, mutig, ängstlich, fröhlich, traurig, motiviert, entmutigt, ermutigt und einfach noch so vieles mehr, wo uns in der Kirche, in der Gemeinde Jesu drin, darf begegnen. Der springende Punkt ist der, was der Paulus sagt, ist die Einheit in und durch Jesus Christus. Denn zu ihm sind wir berufen. Damit meine ich dies. Ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Dazu sind wir berufen, dass wir auf ihn schauen. Und das hat einen völlig automatischen Nebeneffekt, der das mit sich bringt. Wenn wir nämlich auf ihn schauen, schauen wir automatisch von uns weg. Schauen wir auf den einen, Herr. Auf den einen, der uns Hilfe, Hoffnung, Rettung, Herrlichkeit, Güte, Gnade, Liebe ins Leben ihr nicht nur spricht, sondern auch bringt. Auf den einen Liebe, wenn wir es auch gehört haben, schon heute von Paulus, der Liebe, wo Kirche Jesu ist auf dieser Welt. Auf den einen Geist, der mit so einer mächtigen Kraft am Werk ist in dieser Welt drin, nicht nur bei der Auferstehung von Jesus Christus am Ostermorgen, sondern dieselbe Kraft ist in uns und unter uns am Werk. Eine Hoffnung, die uns gegeben ist. Eine himmlische Herrlichkeit, die sich jetzt im Leben schon in dieser lebendigen Beziehung mit Gott darf ausdrücken und zum Ausdruck kommen, aber die eine Perspektive hat, die über das Leben raus in die Ewigkeit rausführt. Ein Herr, ein Glaube, ein Taufe, ein Gott und Vater. Was gibt es nicht alles für Diskussionen? Was gibt es nicht alles für selbsterwählte oder selbstbenannte und andere Herren in dieser Welt? Diskussionen über rechten und falschen Glauben, über Taufe, über Gott, den Vater, seinen Sohn und den Heiligen Geist. In all dem und noch vielen mehr Themen ist es so einfach. Können wir uns problemlos vom lebendigen Gott wegdenken? Und wegdiskutieren. Oder aber, wir setzen uns gemeinsam an den Tisch vom Herrn und lassen uns von ihm dienen. Wir lassen uns von ihm in unser Leben einreden. Wir lassen uns von ihm ermutigen in unserem Alltag drin. Wir lassen uns von ihm den Weg weisen, der zum Leben führt, zum ewigen Leben. Mit dem Paulus zusammen rufe ich uns darum heute Morgen dazu auf, dass wir in den kommenden Stunden, in den kommenden Tagen uns doch mal ganz konkret aufmachen und darüber nachdenken, was das alles für uns bedeutet. Dass wir mit dem aber nicht nur bei uns bleiben, sondern auch auf das Miteinander einlädt im Gespräch. Darüber, was ein der Berufung würdiges Leben denn in unserer, in meiner, in deiner Lebensphase kann bedeuten. Das heisst nämlich nicht für jeden von uns das Gleiche. Jeder von uns befindet sich in einer anderen Phase, an einem anderen Punkt vom Leben. Was heisst ein der Berufung würdiges Leben für dich in dieser Phase, wo du bist? Wenn wir vielleicht gerade an diesen vier Punkten von Paulus nochmal ansetzen, wo es darum geht, sich in einer gesunden Demut ein- und unterzuordnen. Ja, was heisst das für dich, dort, wo du gerade stehst? Dich ein- und unterzuordnen. Nicht über andere zu erheben, sondern einen ermutigenden, fördernden, einen wachstümlichen Teil vom Ganzen zu sein. Oder wenn es darum geht, dass wir freundlich und geduldig und nachsichtig, liebevoll miteinander umgehen. Wo hast du gerade jemanden, der so auf den Weg geht? Das sagst du, Herr, das ist vielleicht mein nächster Schritt. Dass ich auf die Knie gehe und einfach darum bitte, dass ich dem Menschen in dieser liebevollen, nachsichtigen Art begegnen kann, wie es du mir aufs Herz legst. Oder wenn es darum geht, Einheit zu bewahren, dann könnte es ja mal die Frage noch wichtig sein, wo, wenn es ja geschenkt die Einheit ist vom lebendigen Gott, wo stehst du in der Gefahr, die Einheit zu zerstören? Wo bist du der Sprengkandidat von der Einheit Gottes? Mit deiner Haltung, mit deinem Denken, mit deinem Verhalten. Einheit, die geschenkt ist, bewahren. Das Band vom Frieden, wo uns gegeben ist, in Jesus Christus, wo uns zusammenhalten. Hey, ich glaube, das Band vom Frieden ist weltumspannend, wenn wir Jesus anschauen und seine Kirche. Und gleichzeitig glaube ich aber, hat es auch etwas zu tun mit unserem Miteinander. Wo ist das Band vom Frieden um uns herum? Wo und gibt uns das? Wo stehen wir in der Gefahr, den Frieden leichtsinnig preiszugeben? Nur um unseren Kopf, unsere Meinung, unseren Willen durchzusetzen. In der Familie, in der Ehe, in der Kirche. Dass wir herhocken und uns konkret Gedanken machen, was heisst an der Berufung würdiges Leben in meiner Lebensphase, dort, wo ich jetzt gerade bin, zu leben. Und dann auch miteinander ins Gespräch zu kommen. In der Ehe als Ehepaar. Vielleicht triffst du dich in den nächsten Tagen in einer Gebetsgruppe. Vielleicht habt ihr eine Sitzung in irgendeinem Team. Vielleicht ist eine Kleingruppe in der kommenden Woche. Dann nehmt euch einen Moment Zeit, um über das miteinander im Gespräch zu sein. Auf was kommen wir da? Was ist da euer Thema? Und es gibt zig gute Gründe und Ausreden, warum das jetzt gerade nicht geht und war das jetzt halt nicht gerade berufig und würdig und Leben ist in meinem Leben, was mir jetzt da gerade im Weg steht. Reden wir einmal nicht über die Unmöglichkeiten und warum das es nicht geht, sondern fangen wir an, miteinander darüber zu reden, was es braucht. Was dürfte ich werden? Was könnte ich sein? Und gell, es gibt ja die Regeln in der empirischen Forschung, wenn wir innerhalb von 72 Stunden nicht anpacken, das werden wir wahrscheinlich nicht mehr anpacken. Und darum lade ich dich ein, vielleicht schifft es ja heute Nachmittag, vielleicht scheint die Sonne, dann kannst du auf den Sitzplatz raussitzen, dass du mal damit anfängst und Epheserbrief liest. Vielleicht einfach die ersten drei Kapitel und lass dich inspirieren von dem, wie der Paulus staunet und Bilder malt von dieser gewaltigen Kraft von Jesus. Und wenn es dich dann packt, dann ziehst du es gerade hinterher und liest den Brief fertig und vielleicht nochmal. Lass dich inspirieren. Und dann fang an, dir Gedanken zu machen, was ein der Berufung würdiges Leben ist in deinem Leben. Gerade bei diesen paar wenigen Punkten, die der Paulus schon aufführt, die restlichen kommen dann schon noch hinten aus im Kapitel. Bleiben wir mal da bei diesen sechs Versen. Und als dritter Schritt, gang ins Gespräch. Komm zum Reden mit anderen. Bleib nicht bei dir mit diesen Sachen. Sondern teilen wir. Weil ich glaube, wenn ich vorher gesagt habe, das Miteinander, das sollten wir ganz neu entdecken, gerade und vor allem auch in dieser Hinsicht, was das bedeutet und was für eine Kraft genau da drin darf stecken. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du deinen Sohn Jesus Christus in die Welt eingestellt, geschenkt hast, gesendet hast. Herabgestiegen ist er, wie es der Marc gelesen hat. Um dich, Gott, und dein Reich uns näher zu bringen. Ich danke dir, Jesus, dass du am Kreuz auf Golgatha alles erledigt hast, alles bewirkt hast, was nötig war, damit wir eine Berufung in diesem Sinn überhaupt hören dürfen. Damit du uns kannst einrufen in dein Reich. Dass wir dürfen zu diesen Heiligen, zu diesen Berufenen, zu diesen Zusammengerufenen gehören, die sich als Gemeinschaft der Gläubigen versammeln. Ich bitte dich darum, Herr, dass du uns hilfst, am Einzelnen und im Miteinander, dass wir dürfen an dieser Berufung würdiges Leben leben. Und dass du uns erleuchtete Augen des Herzens schenkst, wie es der Paulus erbetet, dass wir dürfen erkennen, dass wir dürfen sehen und dass wir dürfen den Mut haben, Schritte zu tun. So wie wir es von der Rahel schon gehört haben, was sie mit dir erlebt hat. Eine Erkenntnis ist eint. Bewusstsein von Hilfe, die notwendig ist, ist zweit. Aber dieser Schritt dann auch zu gehen, ins Miteinander, in die Hilfe, in die Gemeinschaft, ist der erste, dritte Schritt. Und den brauchen wir so oft. Herr, ich bitte dich um Mut und Kraft, diese Schritte auch zu gehen. Im Kleinen, in den Gesprächen, im Miteinander genauso, wie in den grösseren Themen, wo es mehr braucht und vielleicht schwerfälliger fällt. Danke, hilfst du uns da dabei, Herr. Wir loben und preisen dich von ganzem Herzen. Amen.